Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik und Aquascaping Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Erfahre hier alle Neuigkeiten aus der Welt der modernen Aquaristik, verfolge spannende Interviews, bekomme wichtige Tipps und lerne, wie du dein Aquarium noch schöner und besser gestalten und betreiben kannst. Viel Spaß mit einer neuen Folge. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Abend an diesem Donnerstagabend, wo ich jetzt die Podcast-Folge für den morgigen Freitag aufnehme. Ich bin also mal wieder nicht so früh dran, wie es gerne wäre. Aber ich habe tatsächlich eine ganz interessante Frage bekommen für den Podcast, die wir auf jeden Fall mal so als Hauptthema heute aufnehmen wollen. Ich glaube, es wird ansonsten nicht die allerlängste Folge, weil irgendwie, also wettermäßig aktuell, es fällt mir immer so ein bisschen schwer, so aus dem Winter-Frühlingsmodus in den Sommermodus zu wechseln. Wir haben jetzt heute diesen Tag, wo es einfach irgendwie so 30 Grad ist, es hat schon geregnet, mega hohe Luftfeuchtigkeit. Ich habe direkt heute die Klimaanlage hier im Büro angeschmissen. Also das ist immer so ein bisschen Umstellungsphase so bei mir. Da ist mir der Winter doch tatsächlich ein bisschen lieber als der Sommer. Mal ganz abgesehen, dass ich sofort Sonnenbrand kriege, wenn ich nur die Sonne sehe. Aber gut, es ist auch ein anderes Thema, ne? Bevor wir starten, wieder so ein bisschen Hausmeisterei. Ich habe leider immer noch keinen festen Termin für neue Cut-and-Grip-Tools. Da warten wir immer noch auf diese blöden Muttern. Da gibt es momentan so ein bisschen Lieferschwierigkeiten für unsere Sonderanfertigung da. Schläuche sind weiterhin im Zug. Ehrlich gesagt, kein Plan wo. Ich hoffe immer noch, dass sie so in 4 bis 6 Wochen hier irgendwie aufschlagen werden. Wer weiß, ja, keine Ahnung, ist ungefähr genauso eine gute Lage wie damals mit den Schläuchen, die dann per Schiff kamen. Da ist es ja auch irgendwann so, ja, sind jetzt in Griechenland angekommen. So, aha, okay. Und wie geht's weiter? Ja, abwarten. Na gut, dann warten wir mal ab. Ich meine, bisher hat das ehrlich gesagt alles immer funktioniert, ne? Also, so lange wie das immer gedauert hat und so seltsam wie da zum Teil die Kommunikation oder das Tracking ist, es kam immer alles an. Also, schauen wir mal. Ja, letzte Podcast-Folge war so ein bisschen lustig, weil ich in der Podcast-Folge noch darüber gesprochen habe, dass das Handtuch ja dann bald verfügbar sein wird. Und ich habe die Podcast-Folge 2 Tage vor Veröffentlichung aufgenommen und 1 Tag vor Veröffentlichung kam schon die Lieferung von Möwe, sodass die Handtücher dann verfügbar waren. Und deshalb die Podcast-Folge eigentlich so ein bisschen überflüssig war mit dem Segment, wo ich darüber geredet habe, dass bald die Handtücher verfügbar werden, weil sie sind es jetzt halt. Also ihr könnt ab jetzt eben die AquaOwner Deluxe-Handtücher euch shoppen, wenn ihr möchtet. Link natürlich wie immer in der Videobeschreibung bzw. der Podcast-Beschreibung. 15,90 € für das AquaOwner Deluxe-Handtuch basierend auf dem Möwe Bambu Deluxe-Handtuch in dunkelblau mit weißer Stickerei. Sehr, sehr schick. Gefällt mir wirklich gut, auch weil ich ja schon länger hier selber eins benutze. Ich benutze ja schon, seit ich das habe, hier das Muster. Diese Geschichte mit den Mustern vielleicht auch nochmal ganz grundsätzlich, bevor irgendwelche neuen Produkte bei mir erscheinen. Egal was ist bisher, bei allen, die ich bisher neu, also die erschienen sind. Ich kriege immer vorher Muster, weil ich nie irgendwo hingehe und sage, baut mir mal das und das. Ich nehme direkt 200 Stück, passt schon. Sondern ich will, bevor ich die Sachen dann aufnehme, auch wirklich schon selber mal sehen, wie sieht's genau aus, wie sieht die eventuell vorhandene Verpackung aus, wie ist das verpackt, wie fühlt es sich an, sieht es gut aus, ist es dementsprechend, wie ich das gerne hätte. Und das heißt, man kriegt immer, oder ich hole mir immer vorher Muster, also Samples lasse ich mir anfertigen. Das ist meistens verbunden mit erstaunlich hohen Kosten. Weil die meisten Hersteller ja darauf ausgelegt sind, die halt eine Mindestabnahmemenge zu verkaufen. Nehmen wir mal das Beispiel Schläuche, weil bei den Beispiel Schläuchen, ich glaube, das habe ich sogar auch schon mal erzählt, aber ist auch egal, machen wir es doch mal. Bei den Schläuchen ist es so, da ist ja meine Mindestabnahmemenge 1,5 Kilometer Schlauch. Und wenn ich da halt 3-Meter-Sets rausmache, resultiert das halt in 500 Schlauchsets, die ich halt abnehme. Dafür bezahle ich halt, ne, Summe X, also irgendeinen Preis. Und das Problem ist halt, das ist so das Mindeste, was der Hersteller rausgeben will. Und wenn du da dann ankommst und sagst, ja, schön und gut, mache ich vielleicht, aber schick mir doch mal vorher einen zum Testen, dann machen die Hersteller das alle. Und dann sagen die dir aber auch sehr, sehr deutlich, klar, kein Thema, kostet sau viel Geld. Und dann sagst du, ja, weiß ich, muss trotzdem sein. Das heißt, also konkret bei den Schläuchen war das nämlich so, dass mich die Samples immer, also quasi 3 Meter Schlauch plus die gedruckte Verpackung, die ich haben wollte, weil bei den Schläuchen ist es so, dass der Hersteller die Kartons automatisch mitdrucken lässt und automatisch auch für mich verpackt, haben die Samples, also jeweils 3 Meter Schlauch in Pappschachtel, mich zwischen 78 und 109 $ gekostet. Je Schlauch. Es waren die teuersten Schläuche, die ich jemals in meinem Leben gekauft habe. Aber muss halt sein. Also da ist dann auch Versand tatsächlich schon drin per Luftfracht, was dann auch nochmal irgendwie so 20, 25, 30 Dollar oder so waren. Also Schlauch selber ist dann so bei 50 bis 70 Dollar plus Luftfracht und dann hierhin und dann, ja gut, tatsächlich nochmal Einfuhr Umsatzsteuer drauf. Weiß jetzt nicht genau, wie viel das dann jeweils war, konkret in dem Fall, aber viel Geld für einzelne Schläuche. Aber das ist halt so etwas, wo ich denke, dass das nötig ist, um mal zu sagen, okay, pass auf, so passt mir das. Weil zum Beispiel war es bei den Schläuchen so, dass ich dann halt erst gemerkt habe, so, naja, die Farbe passt mir noch nicht so ganz. Ich wollte die Farbe noch ein bisschen heller haben und die Festigkeit passt mir nicht so ganz. Er müsste noch einen Tacken fester sein. Und tatsächlich habe ich mir bei den Schläuchen nämlich insgesamt 4 Samples schicken lassen. Also grob über den Daumen knapp 400 Euro in Samples versenkt, bis ich dann am Ende gesagt habe, okay, so soll es bleiben, so möchte ich das jetzt haben, jetzt bitte dann die 1,5 Kilometer abrollen. Und das war jetzt ja bei den Handtüchern auch so, bei den Handtüchern kriegst du auch ein Sample vorab, das wird dann zwar am Ende verrechnet mit der Hauptbestellung, sodass du das, wenn du halt die Hauptbestellung tätigst, zahlst du das Sample sozusagen nicht. Deshalb war das da eigentlich ein bisschen besser geregelt, wie ich fand, aber das habe ich jetzt ja halt schon auch schon länger hier, das Handtuch ist jetzt, dann habe ich das hier so seit 1,5, 2 Monaten ungefähr, wurde schon 3, 4 Mal gewaschen, ist jedes Mal mit in den Trockner gekommen und deshalb benutze ich das ja auch schon die ganze Zeit und bin da halt sehr, sehr glücklich mit. Ja, es war jetzt ein bisschen viel Gelaber dafür, dass ich eigentlich nur sagen wollte, dass mir mein eigenes Handtuch sehr gut gefällt. Ja, ist auch irgendwie ein bisschen bescheuert. Aber naja, also, ja, davon ab, weitere Shop-Neuigkeiten gibt es eigentlich nicht. Ich habe heute das Video veröffentlicht zum neuen Update im 60p. Wenn du das noch nicht gesehen hast, schau dir jetzt auf jeden Fall mal an, weil das entwickelt sich wirklich sehr, sehr gut, wenn auch zwischendurch kleine Rückschläge kamen. Es haben sich nämlich einige Pflanzen aufgelöst, da spreche ich dann noch in dem Video drüber. Und dann kann ich eigentlich noch 2 kommende Sponsorings ankündigen, die kommen werden und damit natürlich auch neue Videos entsprechend. Und zwar kriege ich einmal aus Polen von Digital Probe, heißen sie Digital Probe, wenn sie nichts Falsches sagen, Diode Probe, sorry, von Diode Probe kriege ich ein Photometer. Also ein Wassertestgerät, ein vollständiges Photometer, was 15 verschiedene Parameter messen kann in Sekundenschnelle. Sowas wollte ich ja ehrlich gesagt schon immer mal haben. Es gibt sowas halt von so bekannten, alteingesessenen Herstellern, wie beispielsweise von Hanna Instruments. Und da kostet so ein Ding dann irgendwie so 1.700 Euro. Sehr viel Geld, was man natürlich für den privaten und gerade für den Hobby-Einsatz nicht ausgibt, nur um sein Wasser zu testen. Und das hier kostet jetzt, angepasst auf den deutschen Markt, also wie gesagt, polnische Firma, ich kriege das jetzt auch direkt aus Polen, die sind jetzt gerade dabei, in den restlichen europäischen Markt zu expandieren. Europreis sind 249 Euro. 250 Euro. Für ein Photometer mit Zertifikat, also man kann sich auch das Zertifikat einsehen mit den Probemessungen, die da gemacht wurden, um halt das Zertifikat zu erlangen. Ganz interessant, weil 250 ist eine Kampfansage. Das ist ein heftig günstiger Preis für so ein Teil. Ist immer noch sehr viel Geld für ein Wassertestgerät, muss man auch sagen. Ja, so ein Wassertestkoffer kostet mich was, 50 bis 70 Euro, kann ich auch alles mit testen. Ist halt ein Fünftel von dem Preis. Aber trotzdem, das könnte ziemlich cool werden. Da bin ich eigentlich mal ganz gespannt drauf. Vor allem, weil das nämlich diesen Zeitaspekt bei den meisten Messungen halt entfernt. Weil du hast ja bei ganz vielen Tests, bei ganz vielen Tröpfchen-Tests diese Geschichte, so, füll mal da Reagenz 1, 2 ein, schüttel ein bisschen und jetzt warte mal 10 Minuten. Und das ist halt meistens nervig, weil dann ist es immer so ein bisschen schwierig und ein bisschen umständlich, mehrere Tests parallel zu machen. Und das fällt dabei halt weg, weil du gibst sozusagen nur die Probe ein, hast dazu eine entsprechende Testreagenz, die gibst du auch ein, drückst auf den Knopf, fertig. Und dann hast du sofort das Ergebnis. Und das ist eigentlich ganz geil. Und da können wir mal gucken, ob wir das vielleicht auch vergleichen mit mit Tröpfchentests oder mit anderen Sachen. Ich habe ja immer noch tatsächlich auch das Photometer von Söll hier, das Aquacheck, was ursprünglich mal als Leihgabe an mich abgegeben wurde, was jetzt ungefähr schon seit, weiß ich, 3 oder 4 Jahren hier geliehen rumsteht, ohne dass ich es auch nur einmal verwendet habe. Da sollte man vielleicht mal was mit tun. Könnte man also auch dagegen mal testen. Könnte man auch mal gegen die ICP testen. Aber wie auch immer, da bin ich sehr gespannt drauf, weil das halt gerade preislich eine geile Kampfansage ist. Weil selbst sowas wie das Söll Aquacheck, was halt so ein Stäbchenfotometer ist, also das musst du halt dann auch in so eine Probe reinhalten, das ist ein bisschen umständlicher. Bei dem, was ich jetzt kriege, ist das so, dass du halt so eine Probe nimmst und die in so ein auf so eine Fläche träufelst, wie das auch bei dem Hanna Instrument der Fall wäre. Selbst das Söll hätte, glaube ich, 700 oder 800 Euro gekostet. Und ne, wenn das jetzt für 250 Euro geile Ergebnisse liefert, wäre ich voll dabei. Ist eine coole Sache. Gucken wir uns mal an. Und das andere ist, es wird ein Sponsored-Video mit AK geben. Ich kriege von AK die große Osmoseanlage, die Mai Aqua 1900, weil, ja, also eigentlich war das schon mit AK ewig lange abgesprochen. Allerdings kamen bei denen dann eben auch ganz viele Covid-Geschichten dazwischen, sodass dann dieses Sponsoring und diese Kooperation da so ein bisschen auf Eis lag. Und tatsächlich hat mich gestern dann der Kevin von AK von sich aus wieder angeschrieben und nochmal nachgefragt, so, hey, wie sieht's aus? Wir wären jetzt wieder soweit bereit und würden das jetzt gerne machen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das. Schick rüber das Teil, freue ich mich drauf, gucken wir mal, was sie so kann. Hauptgrund, warum ich tatsächlich meine Osmoseanlage, mit der ich extrem glücklich bin, ich habe ja hier eine Osmo Unity, die große Osmo Unity Anlage. Ich liebe diese Anlage, aber sie könnte schneller sein. Sie könnte halt mehr Wasser in kürzerer Zeit produzieren, weil ich brauche die jede Woche für mindestens 60, 70 Liter. Und ja, das ist Jammern auf hohem Niveau, weil länger als, weiß nicht, 4-5 Stunden brauche ich da auch nicht für alles drum und dran, also mit Aufbauen, Abbauen und so weiter. Trotzdem, sie könnte schneller sein und die Mai Aqua wäre deutlich schneller. Und die Mai Aqua könnte ich tatsächlich ein bisschen schicker in eins unserer Badezimmer reinbauen. Das ist nämlich so ein bisschen der Plan, dass das dann auch wirklich wandmontiert wird und dauerhaft angeschlossen bleibt. Weil jetzt die Anlage, die muss ich halt jedes Mal auf- und abbauen, weil die ist halt, also theoretisch können sie auch an die Wand hängen, aber die hat halt einen relativ, also die steht relativ weit raus, hat dann einen relativ großen Hebel. Unsere Wände sind halt, also zwischen den Räumen ist das halt nur Trockenbau. Das hält halt nichts, ja. Und da so eine fette Anlage dran anschließen, dran reinbohren, so, muss nicht sein, wenn ich es vermeiden kann. Also habe ich sie bisher halt immer auf und abgebaut, was aber trotzdem nervig ist. Und die Mai Aqua, die hat dann eine etwas schickere Wandhalterung direkt mit integriert. Die baut nicht so weit nach vorne, das heißt, der Hebel ist nicht so groß. Die könnte man, glaube ich, relativ gut an der Wand dran schrauben und dann halt auch dauerhaft angeschlossen lassen. Und ich habe direkt gesagt, ich brauche einen Resinfilter mit dazu, weil normalerweise kommt die ohne Harzfilter, also ohne Silikatfilter, den ich halt zwanghaft brauche, gerade für die Bienengarnelen und gerade aber vor allem auch fürs Meerwasser. Da muss halt alles raus. Das heißt, da kriege ich eben noch diese Sonderkartusche mit dazu, die man dann tauscht gegen einen der Kohlefilter. Und ja, dann könnte das eigentlich meine neue Osmoseanlage werden. Ich bin sehr gespannt. Ich werde mal gucken, was sie so kann, gerade was dann auch so der Leitwert sagt, der da rauskommt. Da schauen wir uns das auch mal im direkten Vergleich an zu der Osmo Unity, die ich ja jetzt schon relativ lang habe, also anderthalb Jahre oder so habe ich hier bestimmt schon. Ich habe daran noch nichts getauscht, kein Filter, keine Membran. Das ist immer noch das Erste, was drin war. Und momentan liefert die mir Leitwerte von 4 bis 5. Das ist das, was rauskommt. Am Anfang kam wirklich 0 raus, relativ lange. Mittlerweile ist der Leitwert so auf 4, manchmal auf 5. Und ganz im Ernst, für anderthalb Jahre mindestens einmal pro Woche laufen lassen, super Wert, ja, richtig gut. Muss ich halt die AK so ein bisschen gegen beweisen, wenn wir die dann jetzt erstmal nehmen. Aber freue ich mich trotzdem drauf, weil das ist halt auch wirklich einfach eine sehr schicke Anlage und eine sehr benutzerfreundliche Anlage. Denn ich glaube, das Thema Osmoseanlagen ist für viele auch so ein Ding, so eine Anlage sieht halt ein bisschen kompliziert aus. Man muss da halt Wasser anschließen, ist das auch alles dicht. Und da schwingen, glaube ich, auch relativ viele Bedenken mit. Und da könnte ich mir vorstellen, dass AK mit der Anlage nämlich viele dieser Bedenken ausräumen kann. Wäre noch natürlich für einen Preis, ne? Die Anlage kostet 400 Euro. Also ist auch nicht billig. Aber dafür leistet sie eben auch eine ganze Menge. Zumindest auf dem Papier. Und zumindest bei den Videos, die ich bisher angeguckt habe. Liquid Nature hat ja schon ein Video darüber gemacht. Hier Pachi hat ein Video darüber gemacht. Habe ich mir beide heute Morgen erstmal angeguckt. Hält sie auch wirklich, was sie verspricht. Von daher bin ich da eigentlich guter Dinge. Da freue ich mich drauf. So. Jetzt gehen wir aber einmal auf die Frage, die ich mir rausgesucht hatte und jetzt direkt wieder verloren habe. Da, genau. Es geht nämlich um das Thema CO2 und vor allem CO2-Nachtabschaltung. Also, Frage ist von Steffen und er fragt, ich habe eine Frage zur CO2-Nachtabschaltung und die damit verbundenen Schwankungen des pH-Wertes. Meine Anlage wird gleichzeitig mit dem Licht geschaltet. Tagsüber ist der Dauertest 20 Milligramm pro Liter grün und der pH-Wert bei 6,8 bis 7. Morgens ist der Test blau und der pH-Wert bei bis zu 7,8. Also ne, zwischen 6,8 und 7,8 haben wir also die Schwankung. Ist diese Schwankung irgendwie schädlich für die Fische und Garnelen, sollte ich das CO2 durchgehend laufen lassen, um den pH-Wert stabil zu halten? So, zwei Fragen, die wir in einem beantworten können, deshalb nehme ich die jetzt nicht gerade auseinander. Wichtig ist aber der zweite Teil, du sagst nämlich, sollte ich das CO2 durchgehend laufen lassen, um den pH-Wert stabil zu halten? Das ist ein Trugschluss. Das passiert nämlich nicht. Wenn du das CO2 durchlaufen lassen würdest, dann hältst du den pH-Wert auch nicht stabil. Du könntest möglicherweise diese Schwankung etwas reduzieren, aber dir fehlen ja die Abnehmer für das CO2. Und das ist halt ein Problem. Also was passiert im Aquarium tagsüber, wenn du CO2 zuführst? CO2 wird zugeführt und wird von den Pflanzen verarbeitet. Von den Pflanzen aufgenommen, ne? Kohlenstoff wird eingelagert für Zellatmung und so weiter, Sauerstoff wird freigegeben. So, das ist also so ganz grob, ne? Das heißt, CO2 kommt rein und der Großteil wird aufgenommen. Eine kleine Menge CO2 wird sicherlich auch zu Kohlensäure weiter reduziert, beziehungsweise reagiert zu Kohlensäure, und diese Kohlensäure senkt natürlich leicht den pH-Wert, weil es nicht sonderlich viel sein wird. Das passiert. Also CO2 ins Aquarium geleitet. Wenn gleichzeitig Pflanzen da sind, die Photosynthese machen, dann wird der Großteil des CO2s von den Pflanzen verarbeitet und ein kleiner Teil bleibt sicherlich übrig, der den pH-Wert etwas senken könnte, weil er eben zu Kohlensäure verfällt, säuert das Wasser an, pH-Wert sinkt. So, was passiert? Nachts. Nachts ist das Licht aus, es findet keine photosynthetische Aktivität statt. Das bedeutet, CO2 wird nicht verbraucht. Im Gegenteil, nachts steigt der CO2-Gehalt im Aquarium trotzdem an, weil nämlich Fische natürlich CO2 ausatmen. Das tun sie auch tagsüber, aber tagsüber wird es halt, wie gesagt, auch von den Pflanzen aufgenommen. Nachts können die Pflanzen das CO2 nicht aufnehmen. Es verbleibt also tendenziell mehr davon im Wasser. Natürlich wird jetzt auch kein zusätzliches CO2 zugeführt. Das heißt, das ist auch der Grund, warum morgens der CO2-Test dann natürlich trotzdem blau ist. Weil das, was jetzt die Pflanzen ausatmen, Zellatmung, und die Fische ausatmen, ist natürlich weit, weit weniger als das, was über eine CO2-Anlage reinfließt. Deshalb hier jetzt nicht die beiden Sachen verwechseln, ne? Aber trotzdem ist ja weiterhin CO2 da, was dann aber von den Pflanzen nicht aufgenommen werden kann. So, jetzt schaltest du die Haupt-CO2-Zufuhr ab. Das heißt, der Großteil des CO2 kommt nicht mehr rein. Das heißt, es findet auch weniger Reaktion zu Kohlensäure statt. Dein pH-Wert steigt. Kannst du ja auch messen, ne? Steigt um insgesamt einen Punkt. So. Wenn du jetzt CO2 weiterlaufen lassen würdest, dann würdest du nachts diese Schwankungen ein bisschen reduzieren, weil natürlich weiterhin CO2 da ist, was das Wasser ansäuert. Es kann aber auch sein, und das ist recht wahrscheinlich, dass du damit nicht die Schwankung reduzierst, sondern die Schwankung in das andere Extrem ziehst, weil nämlich das CO2 nicht mehr verarbeitet werden kann. Das heißt, jetzt wird nicht ein kleiner Teil des CO2s zu Kohlensäure weiter reagieren und damit das Wasser ansäuern, sondern ein sehr viel größerer Teil des CO2s, weil das eingebrachte CO2 nicht mehr von den Pflanzen aufgenommen wird. Und zusätzlich kommt noch das durch die Zellatmung ausgeatmete CO2 der Pflanzen dazu und das ausgeatmete CO2 der Fische dazu. Das heißt, du wirst über Nacht ohne Licht bei gleicher CO2-Zufuhr am nächsten Morgen keinen blauen Dauertest haben, sondern einen gelben. Dann wirst du wahrscheinlich eine zu hohe CO2-Konzentration haben, weil es überhaupt nicht mehr aufgenommen werden kann. Es wird ja überhaupt nicht mehr verbaut. Es wird einfach nur gnadenlos reingepumpt. Und das wird das Wasser weiter ansäuern als der pH-Wert, den du am Abend hattest. Wenn es dir wirklich darum geht, eine pH-Schwankung zu reduzieren, dann ist das Mittel der Wahl halt ein pH-Controller, der deine CO2-Zufuhr regelt. Das funktioniert ja so, dass du eine pH-Sonde im Aquarium hast, die den pH-Wert misst. Und wenn der pH-Wert über einen bestimmten Grenzwert steigt, nehmen wir mal an, bei dir ist der Grenzwert 7, tagsüber hast du eh weniger, weil du die ganze Zeit CO2 zupumpst. So, nachts steigt dann der pH-Wert über 7, dann öffnet dieser pH-Controller automatisch dein Magnetventil und lässt wieder CO2 reinfließen, solange bis der pH wieder unter 7 sinkt. Dann wird das Magnetventil wieder zugemacht. Dann steigt er wieder über 7, dann wird es wieder aufgemacht, dann sinkt es wieder, steigt wieder unter, fällt wieder unter 7, wird wieder zugemacht. So arbeitet ja ein pH-Controller. Das benutzt du, wenn du deinen pH-Wert konstant halten willst. Der Nachteil dabei ist, dass du keinen Einfluss mehr auf die zugegebene CO2-Menge hast, weil sich die CO2-Menge dann nur an deinem pH-Wert orientiert, aber nicht mehr beispielsweise an deinem Dauertest oder an dem Verbrauch, der durch die Pflanze stattfindet. Du hast also einfach zwei verschiedene Prioritäten. Ist deine Priorität maximale CO2-Versorgung tagsüber für deine Pflanzen, damit die niemals in irgendeine Mangelerscheinung reinlaufen, dann pumpst du halt CO2 rein, so wie du es jetzt auch tust. Und lässt es aber halt nachts aus, weil nachts wird mit dem CO2 dann nichts passieren und du willst halt auch nicht übermäßig CO2 nachts reinpumpen, wenn es von niemandem verbraucht werden kann und dann eher dazu führt, dass es Sauerstoffmangel auftreten kann oder aber, dass dein pH-Wert stark absinkt. Oder aber, pH-Wert ist dir das Wichtigere, dann benutzt einen pH-Controller, der kann das punktgenau halten, weil er dann die Kontrolle über die CO2-Zufuhr übernimmt, aber dann hast du eben nicht mehr die Kontrolle über die CO2-Zufuhr. Die beiden Optionen hast du an dieser Stelle. Ist diese Schwankung jetzt schädlich? Naja, frag dich doch mal, wie das in der Natur aussieht. Auch in der Natur werden wir ja solche Schwankungen haben. Ja, da haben wir keine CO2-Anlage tagsüber. Da haben wir aber im Gegensatz zu einem Aquarium extrem viel größere Bodenschichten und tiefere Bodenschichten mit einer ganzen Menge Bakterien, die das CO2 für uns erzeugen. Es gibt ja durchaus natürliche Gewässer, die weit höhere CO2-Gehälter aufweisen als das, was wir ins Aquarium pumpen. Ja, das existiert. So, da ist es ja auch so tagsüber. Wenn das Licht dann auf den Tümpel scheint oder so, werden die Pflanzen zur Photosynthese angeregt und die verarbeiten dann das CO2. Was passiert jetzt nachts? Zwei Optionen. Entweder wir haben Bakterienkulturen im Boden, die ebenfalls Sonnenlicht benötigen, also ebenfalls auch eine Art photosynthetische Aktivität ausüben. Dann würde der CO2-Gehalt nachts nicht weiter groß ansteigen und wir hätten quasi den Effekt, wie wenn wir unsere Anlage ausschalten. Oder aber die Bakterien tun weiter ihren Dienst, produzieren weiter CO2 und dann haben wir das, was ich dir gerade gesagt habe, was passieren würde, wenn du deine CO2-Anlage weiterlaufen lässt. Der pH-Wert sinkt über Nacht und der CO2-Gehalt steigt weiter. Aber so oder so, wir haben auch in der Natur eine Schwankung zwischen tags und nachts. Und das wäre auch meine Antwort auf die Frage, ob das für die Tiere schädlich ist. Warum sollte es? Ja, es ist halt nichts anderes als das, was draußen auch passiert, nur eben in unserem kleinen, mehr oder weniger kontrollierbaren Behältnis, was wir hier haben. Dazu kommt dann natürlich auch noch, dass du auch solche pH-Schwankungen ja auch in den Haltungsbedingungen der einzelnen Tiere hast. Also nicht selten hast du doch bei den Tieren, die du dir aussuchst, weiß ich, pH-Bereiche von 6,5 bis 7,5 oder so. Oder 6,5 bis 8. Und das ist ja auch schon eine starke Unterscheidung, ne? Sodass natürlich so eine Schwankung, die jetzt bei dir ja bei maximal 1 liegt im Tagesverlauf, ja durchaus abgefedert werden kann mit den normalen Haltungsbedingungen der Tiere selbst. Dennoch, wenn du Tiere hältst, bei denen beispielsweise dieser Bereich sehr eng ist, weil die aus sehr speziellen Habitaten kommen, dann wäre in diesem Fall zum Beispiel ein pH-Controller eine sinnvolle Investition, um halt einen pH-Wert ganz gezielt zu halten. Das habe ich ja beispielsweise so in meinem Biotop-Aquarium gemacht. Weil ich da ja konkret die Werte des Rio Tapajós nachstellen wollte, habe ich mich dafür einen pH-Controller entschieden, damit ich halt konkret den pH-Wert, den der Rio Tapajós aufweist, auch wirklich konstant halten kann. Damit gebe ich halt die Kontrolle über meine CO2-Zufuhr auf, aber damit wird eben garantiert, dass mein pH-Wert um maximal, ich glaube meine Heuristik war bei 0,5, um maximal 0,5 schwankt. Ja, und man kann das natürlich auch sehr viel enger stellen, wenn man will, du kannst es auch auf 0,1 stellen, sodass du halt eine maximale Schwankung, wenn jetzt dein Zielwert 7 ist, hast du halt eine maximale Schwankungsbreite von 6,9 bis 7,1. Das ist halt schon ziemlich rock solid dann. Aber damit hast du eben null Kontrolle mehr über dein CO2, sondern das wird dann halt komplett durch die pH-Elektrode bestimmt. Das heißt, was du am Ende machst und was für dich am sinnvollsten ist, hängt tatsächlich mal wieder von deinem Besatz ab und den Bedingungen, denen du deinem Besatz bieten möchtest. So, ich denke, das sollte die Frage aber eigentlich recht umfassend beantwortet haben. Ja, ansonsten, Interzoo steht an. Ich werde Dienstag, Mittwoch auf der Interzoo sein. Dienstag werde ich die meiste Zeit für Maifisch da unterwegs sein. Mittwoch dann für mich, als Aqua-Owner sozusagen. Ich hoffe sehr, da ein paar Leute zu treffen, mit denen man dann mal wieder quatschen kann, die man auch schon einfach lange nicht mehr gesehen hat. Ich werde natürlich ein Video von der Interzoo machen, um euch so ein bisschen zu zeigen, was es dort alles Neues gibt, was dort alles gezeigt wurde. Ich bin eh generell gespannt, wie groß es sein wird. Ich war ja zum letzten Mal 2019 auf der Interzoo, was auch gleichzeitig meine allererste Interzoo war. Und danach gab es dann ja schon keine mehr, wegen Covid. Und ja, mal gucken, wie es aussieht. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass es kleiner sein wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich alle Aussteller, die sonst da sind, jetzt auch direkt wieder kommen werden. Ich weiß auch von einigen größeren, die bereits im Vorfeld gesagt haben, dass sie nicht da sein werden. Auf der anderen Seite ist aber auch einfach in den letzten 2-3 Jahren bei mir so viel passiert, dass ich da mittlerweile mit einem ganz anderen Blick hingehe, weil auch ich mittlerweile ein Interesse daran hätte, dort halt wirklich Geschäftspartner kennenzulernen und mit den Leuten mal persönlich sprechen zu können, mit denen man dann auch vielleicht in Zukunft zusammenarbeiten könnte. Vorher war das ja wirklich mehr so auf einer Hobby-Ebene, dass ich mich einfach darüber gefreut habe zu sehen, was es alles Neues gibt. Das ist mittlerweile natürlich schon nochmal ein wenig verändert. Aber ich bin sehr gespannt, wie es aussehen wird. Und ihr kriegt dann natürlich so schnell wie möglich auch ein Video davon. Ich werde gucken, dass ich das vorziehe vor allen anderen Videos, damit ihr halt möglichst schnell auf meinem Kanal dann auch die Infos von der Interzoo bekommt. Ich habe ja immer so einen kleinen Anreiz bei sowas, der Erste zu sein und die Videos dann schneller rauszuhauen als vielleicht andere Kanäle. Und meistens klappt das. Da ist der große Vorteil, dass ich die Videos wirklich alle selber schneide. Von daher könnte es sein, dass ihr dann direkt am Donnerstag ein Video von der Interzoo sehen würdet. Gucken wir mal, wie es aussieht. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit. Wird auch sehr anstrengend werden, weil wir erstmal 6 Stunden dahin gucken müssen, dann natürlich auch wieder 6 Stunden zurück. Das heißt, sehr früh aufstehen und am Mittwoch werden wir wahrscheinlich sehr, sehr spät erst wieder da sein. Aber trotzdem, Interzoo ist halt schon, das ist halt schon ziemlich cool. Ja. damit würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder und sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Vielen Dank, dass du dir diese Folge auch wieder bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder ein Like und einen Kommentar auf dem All Aquascaping Answers YouTube-Kanal. Und wenn du diesen Podcast und die Arbeit dahinter unterstützen möchtest, schau dir einmal die Möglichkeiten dazu in den Shownotes an. Du kannst mir sehr helfen, indem du Mitglied auf dem YouTube-Kanal wirst oder einen deiner nächsten Einkäufe in meinem oder einem meiner Partnershops durchführst. Vielen Dank für deine Unterstützung und dein Interesse und bis zur nächsten Folge.